Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Weihnachten ist vorbei, was bleibt, sind Berge von Verpackungsmüll. Dieses Mal ist ungewöhnlich viel Pappe dabei und wir berichten gleich über die Debatte über eine Rücknahme von Altverpackungen, auch durch Versender. Die Umweltpolitik der Zukunft in Baden-Württemberg soll uns heute beschäftigen. Wir berichten über ein Projekt, das als Ausgleich für CO2-Emissionen aus der Luftfahrt Biogasanlagen in Afrika finanziert. Und wir informieren über das Für und Wider einer Abrechnung von Kabelgebühren über die Mietnebenkosten. Zum Schluss der Verbrauchertipp: Vögel füttern im Winter ist das Thema. Weihnachtseinkauf ohne Einkaufsbummel. Corona hat dies im Dezember zur Regel gemacht. Der Onlinehandel erlebte einen Boom und auch die Hersteller von Pappkartons machten Kasse. Schließlich müssen die Waren auch sicher transportiert werden. Die Kehrseite der Medaille: überfüllte Tonnen für Verpackungen und Altpapier. Muss das sein? Nicht unbedingt. Als Alternative könnten Mehrwegbehälter in Frage kommen. Über einen Boom zulasten der Umwelt berichtet Kai Rüßberg.
Am Papiercontainer der Bochumer Zentraldeponie herrschte zwischen den Feiertagen Hochbetrieb. Mehr als eine Stunde Wartezeit, um den Müll abzugeben, der zu Hause nicht mehr in die Tonne passt, so wie bei diesem Bochumer.
Im Zuge der Pandemie und dem Weihnachtsgeschäft, was aufeinander trifft, im Wohngebiet bin ich nicht der Einzige, der natürlich online was bestellt und dementsprechend sind die Container auch voll gewesen. Es wurden dann auch schon Sachen daneben gelegt, was natürlich nicht so toll ist, statt man zu dem nächsten fährt, weil das weicht ja bei dem Wetter auch auf.
Weit mehr als ohnehin nach Weihnachten üblich, stieg beim Umweltservice Bochum vor allem die Menge von Versandkartons an, bestätigt Sprecherin Sarina Bühmann den Eindruck an der Sammelstelle.
Kann man deutlich ein gesteigertes Volumen erkennen bei dem Papier, bei den Versandverpackungen, was halt besonders an den Kartonagen von Versandlieferern liegt.
Diese örtliche Momentanaufnahme bestätigt auch der Verband der mittelständischen Entsorgungsunternehmen BVSE. Bundesweit hat sich zu Weihnachten der Trend zu mehr Versandkartons im Papiermüll beschleunigt, so Thomas Probst.
Durch die Pandemie hat der Onlinehandel stark zugenommen. Wir sehen Steigerungsraten bis zu 25% an Verpackungen, die über den Onlinehandel an den Endverbraucher kommen. Und in der Folge quellen sehr schnell die Erfassungssysteme über und der Verbraucher hat Schwierigkeiten, seine Materialien abzugeben.
Während zum Beispiel die Zeitungs- oder Schreibpapiersammlung von den Gebühren finanziert wird, müsste die Entsorgung von Verpackungen und damit auch Versandkartons eigentlich von den Online-Versendern selbst bezahlt werden. Dafür gibt es wie bei allen Verpackungen ein Verrechnungssystem mit großen Lücken, so der Verband.
Oft sind die Kartonagen, die im Onlinehandel verwendet werden, nicht lizenziert. Das heißt, es wurden keine Gelder zurückgestellt, um die Entsorgung zu finanzieren. Und diese Entsorgung, die dann über die blauen Tonne oder die Wertstoffhöfe geht, die finanzieren die anderen mit, die ganz ordentlich lizenzieren.
Fachleute vermuten, dass nur 1-5% der Versandkartons lizenziert sind. Besonders Versender aus dem Ausland fehlen. Aber auch längst nicht alle deutschen oder internationalen Onlinehändler bezahlen ihren Anteil, bestätigt Christoph Heller von Centec, einem der 10 Lizenzgeber des dualen Systems Grüner Punkt.
Das ist leider im Moment noch eine mögliche Schwachstelle im System, dass die großen Online-Handelsplattformen Waren vertreiben, die nicht zwingend sich an einem der dualen Systeme beteiligt haben. Grundsätzlich besteht zwar die Beteiligungspflicht, aber der Vollzug ist dort leider etwas schwach oder schwierig.
Dies könnte sich aber bald bessern. Laut Entwurf einer Änderung des Verpackungsgesetzes sollen künftig auch Online-Marktplätze in die Pflicht genommen werden.
Und dort zielt die Novelle darauf ab, dass der Plattformbetreiber verpflichtet werden soll, dass ausschließlich Inverkehrbringer, die sich auch bei einem der dualen Systeme beteiligt haben, ihre Waren über die Plattform vertreiben dürfen.
Mesut Kuyunchu betreibt einen kleinen Smartphone-Handel in Bochum und versendet viele seiner Waren über Plattformen wie Amazon oder eBay. Er hätte keine Probleme damit, wenn es eine Rücknahmeverpflichtung für die Versandkartons gäbe, denn dadurch würde er auch Kosten sparen.
Es müsste in ein Pfandsystem umgewandelt werden, zum Beispiel für Online-Versender. Wenn die uns Boxen zur Verfügung stellen würden, in 7 Größen oder so, ja, dann würden die immer wieder im Kreisverkehr sich drehen und das würde auf lange Sicht viel, viel mehr bringen.
Was viele Kunden nicht wissen, auch schon heute können sie bei größeren Warenlieferungen wie Waschmaschinen oder anderen Großgeräten von der Spedition verlangen, dass Transportverpackungen wie Paletten nach der Lieferung wieder mitgenommen werden müssen.
ungewöhnlich viele Versandkartons im Papiermüll, Kai Rüßberg berichtete. Grün, schwarz und nicht etwa umgekehrt. Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland einen Grünen als Ministerpräsidenten. Noch. Denn in einem Vierteljahr wird der Landtag neu gewählt und es wird sich zeigen, ob Winfried Kretschmann dann wieder eine Mehrheit zusammenstellen kann. Auf der Habenseite sehen viele Umweltschützer die Klima- und Umweltpolitik in dem Bundesland und die Erfolge machen ihnen Lust auf mehr. In einer virtuellen Runde haben die Naturschutzorganisationen jetzt Parteienvertreter nach ihren Plänen gefragt. Katharina Thoms hat zugehört.
Aus ökologischer Sicht haben die Naturschutzverbände in Baden-Württemberg ganz schön was erreicht in der vergangenen Wahlperiode. Sie hatten ein Volksbegehren geplant und dadurch die grün-schwarze Regierung bewegt, das Naturschutzgesetz radikal zu erneuern. Es verspricht viel weniger Pestizide und deutlich mehr Ökolandbau. Aber Johannes Enzle vom Naturschutzbund Baden-Württemberg bleibt realistisch.
Ich glaube, mit dem neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz, das ja aus dem Volksbegehren hervorgegangen ist, haben wir einen guten ersten Grundstein gelegt für mehr biologische Vielfalt im Land. Aber die Arbeit zur Umsetzung dieses Gesetzes, die fängt ja jetzt gerade erst an.
Und umsetzen muss das die neue Landesregierung. Gewählt wird Mitte März. NABU und Bund für Umwelt und Naturschutz haben den Kandidaten der Parteien in ihrem virtuellen Treffen klargemacht, die kommende Regierung in Baden-Württemberg müsse mehr tun, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Die AfD war nicht eingeladen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der Verkehr. Brigitte Dahlbender vom BUND.
Der Klimaschutz bedarf einer Reduktion und einer Veränderung der Mobilität. Weniger PKWs auf unseren Straßen, weniger Flugverkehr am Himmel. Und dann klappt das auch mit den Klimazielen. So simpel hat ja Corona das jetzt unter Beweis gestellt. Wir machen aber alles.
Weiter Autofahren, Fliegen und zusätzlich mehr Radverkehr und Fußgänger. Das werde nicht funktionieren, meint die BUND-Landeschefin. Die Grünen wollen ehrgeiziger werden. Der Grünen-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, Andreas Schwarz.
Sie wissen, dass wir Grünen ins Spiel gebracht haben, ein 1-Euro-Ticket in der Stadt, ein 2-Euro-Ticket in der Region und ein 3-Euro-Ticket im Land Baden-Württemberg. Das wäre ein ganz wichtiger Beitrag, um im Verkehrsbereich CO2-Emissionen zu senken.
Auch die SPD kann sich das vorstellen. CDU und FDP sind da vorsichtiger, wollen weniger feste Vorgaben. Gerade auf dem Land sei umfassender Bus- und Bahnverkehr schwer umsetzbar. Der umweltpolitische Sprecher der FDP, Daniel Karreis.
Da haben wir einfach sehr große Distanzen, wenige Personen. Da ist es sehr schwierig, da überall einen Bus hinzuschicken. Wir können die Individualmobilität nicht gänzlich vermeiden. Ich glaube auch nicht, dass die Individualmobilität an sich das Problem ist, sondern eher die Frage, wie diese Individualmobilität angetrieben wird, also mit welchem Kraftstoff.
Die FDP setzt dabei vor allem auf Wasserstoff. Für SPD und Grüne kommt es auch auf die Vernetzung an. Eher Carsharing als eigenes Auto, wenn Bus und Bahn nicht funktionieren. BUND-Landeschefin Dahlbender warnte bei dem Gespräch.
Wir machen Klimapolitik mit einer Mobilitätswende, die eine reine Antriebswende ist, ohne irgendetwas strukturell zu verändern. Sehen Sie die Auseinandersetzung zum Radschnellwegebau und Naturschutz. Das ist eine völlig überflüssige Debatte, die müssten wir nicht haben, wenn wir den Mut hätten, Straßen dafür zurückzubauen, um auf diesen Straßen Radschnellwege zu etablieren.
Für die CDU ist das kein Thema. Darum müssten sich die Städte und Gemeinden selbst kümmern, nicht das Land, so der naturschutzpolitische Sprecher Raimund Haser. Für die CDU in Baden-Württemberg bringen Großbauprojekte wie Stuttgart 21 den Umweltschutz voran.
Wir machen dann Meter, wenn wir den Mut haben, große Projekte voranzubringen. Stuttgart 21, Elektrifizierung Südbahn, Elektrifizierung Allgäubahn. Sieht man zum Beispiel in der ICE-Strecke Berlin München. Also wir müssen auch an diese großen Projekte rangehen.
Ein wichtiges Thema der nächsten Regierung wird außerdem die Wärmewende. Da waren sich die Parteien einig. Grüne und SPD wollen zum Beispiel für alle Neubauten eine Solardachpflicht einführen. Johannes Enzle vom Naturschutzbund wünschte sich am Ende mehr politischen Mut.
Auch wirklich selber noch stärker voranzugehen und nicht immer erst darauf zu warten, dass der Druck aus der Gesellschaft kommt. Politik muss viel stärker proaktiv handeln.
Johannes Enzle vom Naturschutzbund Baden-Württemberg war das zum Schluss des Beitrags von Katharina Thoms. Von Corona einmal abgesehen, weil Fliegen das Klima stark belastet, verzichten manche Menschen auf Flugreisen oder sie fliegen mit schlechtem Gewissen, wenn sie fliegen. Und sie zahlen einen Ausgleich an Organisationen, die die Schäden durch Klimaschutzprojekte in Länder des Südens ausgleichen. Das wiederum wird oft als eine Art Ablasshandel kritisiert, zumal der Flugverkehr das Klima nicht nur durch den Ausstoß von Kohlendioxid schädigt, sondern auch durch Kondensstreifen, die die Erwärmung ebenfalls verstärken. Doch was passiert eigentlich mit dem Geld? Welche Projekte werden genau finanziert? Zum Beispiel Biogasanlagen in Kenia. Antje Diekans hat eine von ihnen besucht.
Salome Kangese stellt einen Topf für das Mittagessen auf. Die Farmerin wohnt in einem Vorort der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Seit ein paar Monaten hat sie eine Biogasanlage.
Es funktioniert sehr gut. Wir kochen und haben immer noch Gas übrig.
Für die Anlage wird der Dung ihrer Kühe genutzt, die hinter dem Haus ihren Unterstand haben. Direkt daneben wurden Behälter in den Boden eingelassen, in denen die Gülle gesammelt wird und Biogas produziert. Von hier führt eine Leitung bis in Salome Kangeses Küche. Der Haushalt der Farmerin ist groß. Drei Töchter, von denen die älteste schon selbst ein Baby hat, und zwei Söhne leben mit im Haus. Sonst wurde für alle auf einem Holzofen gekocht.
Als wir noch Kohle und Holz genutzt haben, war das ganze Haus voll mit Qualm. Du kannst sehen, wie schwarz die Wand hier ist. Das kommt alles noch von dem Rauch. Aber jetzt qualmt es nicht mehr.
Außer Ruß wurde auch viel Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Das Kochen mit dem Biogas ist sehr viel besser für das Klima. Gebaut wurde die Anlage von einer Firma, die sich auf erneuerbare Energien in Kenia spezialisiert hat. David Karanja ist der Chef des Unternehmens.
Die Anlage reduziert den CO2-Ausstoß um 5 Tonnen im Jahr. Die Zahlen kommen aus Indien. Hier könnten es sogar mehr sein, denn das Essen braucht länger zum Garen als der Reis in Indien. Hier kochen sie Githeri, eine Mischung aus Mais und Bohnen. Das dauert etwa 3 Stunden.
Weil bei dem traditionellen Gericht in Kenia mehr Energie zum Kochen als in Indien benötigt wird, werde bei der Umstellung auf Biogas also auch entsprechend mehr CO2 eingespart, meint David Karanja. Er arbeitet seit Jahren mit der deutschen Organisation Atmosphäre zusammen. Die setzt Spenden, zum Beispiel von Flugreisenden, dafür ein, Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt zu fördern. Die Familie von Salome Kangese bekam von Atmosphäre umgerechnet etwa 350 Euro. Den Rest, rund 700 Euro, musste sie mit Hilfe eines Kleinkredits bei einer kenianischen Organisation selbst bezahlen. In 1,5 Jahren wird alles abgestottert sein. David Karanja verspricht, dass die Anlage dann noch lange hält.
Wir versuchen, einen fairen Preis anzusetzen. Und unsere Biogasanlagen sind die besten. Selbst die, die wir vor 10 Jahren eingebaut haben, funktionieren noch. Das ist selten.
Eine Lösung für die Ewigkeit ist die Anlage aber wohl nicht. Doch der Familie wird sie jetzt für einige Jahre helfen. Wie auch schon etwa 800 anderen Farmern in der Umgebung. Ohne die Unterstützung von Atmosphäre hätte er vor einer solchen Investition wohl länger gezögert, meint Salomes Ehemann.
Das Geld hat sehr geholfen, denn ich muss nur noch etwas dazulegen, um die Biogasanlage zu bauen. Ich habe keinen Job, ich bin nur ein einfacher Farmer. Wir leben vom Verkauf der Milch. Darum war ich sehr glücklich, als Atmosphäre sagte, dass sie uns das Geld geben.
Die Kühe hinter dem Haus hatte der Farmer schon vorher. Jetzt nutzt er ihren Dung gleich mehrfach. Neben dem Unterstand sind frisch angelegte Beete zu sehen. Die ersten zarten Pflänzchen kommen durch die Erde. Sie alle sind gut gedüngt. Mit Biogülle, erzählt Hawa Mukami, eine Mitarbeiterin von David Karanja. Die Gülle wird in einem Behälter neben der Biogasanlage gesammelt. Sie besteht aus den Bestandteilen des Dungs, die nicht zu Biogas verarbeitet werden.
Nachdem sie den Vergärungsprozess durchlaufen hat, ist die Gülle sauberer. Hier neben dem Behälter sind zum Beispiel gar keine Fliegen. Die Biogülle ist besser, als wenn man direkt Dung von Kühen oder anderen Tieren auf den Boden gibt.
Wenn sie in den Bottich mit der Gülle rührt, steigt kein Geruch auf. Die Farm von Familie Kangese soll jetzt ein Vorzeigeprojekt werden, um auch anderen Bauern diese Art des Düngens zu zeigen.
Antje Diekans berichtete über Biogasanlagen in Kenia. Kabelanschluss inklusive, so steht es in vielen Mietverträgen, und die Mieterinnen und Mieter können sich freuen. Für den Anschluss werden keine extra Gebühren fällig und gerade in großen Mietshäusern profitieren sie von niedrigen Preisen durch Mengenrabatt. Doch man kann das Ganze auch anders sehen. Vielleicht ist ein anderer Anbieter günstiger oder man möchte den Anschluss gar nicht nutzen. Das sind Gegenargumente. Der Gesetzgeber will hier Wahlfreiheit möglich machen, doch das Vorhaben ist umstritten. Stefan Römermann berichtet darüber.
Eingeführt wurde das sogenannte Nebenkostenprivileg Mitte der 1980er Jahre, als in der damaligen Bundesrepublik das Netz für das Kabelfernsehen ausgebaut werden sollte. Vermieter können seither auf einen Schlag einen Kabelanschluss für Dutzende oder gar Tausende Wohnungen gleichzeitig abschließen. Kabelnetzbetreiber und Vermieter können durch solche Großverträge Kosten und Einnahmen besser planen.
Und diese Verträge dienen wiederum beispielsweise als Sicherheit für die finanzierenden Banken, um die Ausbaukosten zu finanzieren.
Sagt Andrea Huber vom Branchenverband ANGA, der die Interessen der Kabelnetzbetreiber vertritt. Die Kosten werden dann auf alle Mieter umgelegt und über die Nebenkosten abgerechnet, erklärt Miriam Luserke vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V.
Also ein Mieter, der sagt, ich brauche das alles nicht, der muss natürlich trotzdem entsprechende Entgelte oder Umlagen dafür zahlen. Aber ich meine, dass ein Mieter sagt, ich möchte kein Kabelfernsehen oder Ähnliches haben, das ist ja eher die absolute Ausnahme.
Unter dem Strich würden aber gerade die Mieter von der Abrechnung über die Nebenkosten profitieren, glaubt Luserke. Schließlich bekommen sie den Kabelanschluss so besonders günstig, meist für deutlich unter 10 Euro pro Monat.
Dass unsere Wohnungsgenossenschaften eben in Größenordnungen auch einen entsprechenden Vertrag haben mit dem Kabelnetzbetreiber, dadurch sinken natürlich auch die Kosten. Es ist klar, je mehr Abnehmer man hat, desto günstiger wird es ja auch.
Die Bundesregierung will die Abrechnung der Kabelgebühren über die Nebenkosten jetzt allerdings wieder abschaffen und hat Mitte Dezember einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Damit soll der Wettbewerb auf dem Fernsehmarkt angekurbelt werden. Tatsächlich lohnt es sich für Mieter bisher kaum, zu einem anderen Anbieter zu wechseln oder beispielsweise auf das Antennenfernsehen DVB-T umzusteigen, weil sie dann oft sogar doppelt bezahlen müssten, klagt Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Und wenn Sie aber ein Anliegen haben, und das zeigt wirklich unsere langjährige Beratungserfahrung, dann stoßen Sie gerade in solchen Situationen eher auf taube Ohren bei den Anbietern. Die haben es schlichtweg nicht nötig, hier so zu arbeiten, wie man sonst am Markt arbeiten müsste.
Bei den Kabelnetzbetreibern hält man dagegen wenig von der geplanten Änderung.
Wir haben große Bedenken im Hinblick auf diese Abschaffung,
sagt Andrea Huber vom Branchenverband ANGA.
Die Umstellung von Mehrnutzerverträgen auf Einzelverträge würde aller Voraussicht nach zu deutlichen Preissteigerungen führen.
Mieter müssten dann deutlich mehr bezahlen als jetzt. Außerdem gefährde die Abschaffung die Planungssicherheit beim Ausbau der neuen Gigabit-Glasfasernetze, warnt Huber.
Die Abschaffung der Umlagefähigkeit würde eben genau für diese Anbindung von Wohnungen an moderne Gigabit-Netze die Grundlage nehmen.
Wirtschaftsministerium und Verbraucherschützer widersprechen hier allerdings. Der Ausbau der Glasfasernetze werde schließlich auch durch Subventionen massiv gefördert und Preissteigerungen seien durch den zusätzlichen Wettbewerb auch nicht zu erwarten, sagt Verbraucherschützerin Henschler.
Dass also die Mieter aussuchen können, zu welchem Anbieter sie gehen, so entsteht eine Konkurrenzsituation, die sich regelmäßig günstig auf den Preis auswirkt.
Vermieter und Kabelnetzanbieter warnen auch vor möglichen Kostensteigerungen, speziell für Mieter, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen. Schließlich bezahlen die Sozialhilfeträger oder die Bundesagentur für Arbeit mit den Wohnkosten automatisch die Nebenkosten und in vielen Fällen damit eben auch den Kabelanschluss. Wenn der Kabelanschluss nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden darf, müssten die Betroffenen die Kosten aus dem Regelsatz bezahlen. Verbraucherschützerin Henschler rechnet durch den zusätzlichen Wettbewerb aber auch in solchen Fällen nicht mit massiven Mehrbelastungen.
dazu kommt, dass es auch die kostenfreie Variante DVB-T gibt, das Antennenfernsehen, worüber man zumindest die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender kostenfrei anschauen kann. Und insofern sehen wir da keine deutlichen Nachteile auf die Sozialhilfeempfänger zukommen.
Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, sollen die neuen Regeln im Laufe des Jahres in Kraft treten. Für bestehende Verträge wird es dann allerdings wohl eine 2-jährige Übergangsfrist geben. Erst danach können Mieter einen neuen Anbieter suchen, wenn sie denn tatsächlich wechseln möchten.
Der Kabelanschluss soll nicht mehr auf die Mietnebenkosten umgelegt werden. Das war ein Beitrag von Stefan Römermann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für Vögel ist die Winterreise in den Süden eine strapaziöse Angelegenheit, doch vor allem die Insektenfresser unter ihnen würden sonst verhungern. Und auch Arten, die hier bleiben, haben es knapp, vor allem wenn die Natur und damit nahrhafte Körner und Nüsse unter einer Schneedecke liegt. Vogelfreunde helfen mit Futter über den Winter, worauf es dabei ankommt, das sagt Ihnen Claudia Ulrich-Schivon im Verbrauchertipp.
Ganzjahresfütterung oder nur Winterfütterung, darüber sind sich die Vogelschutzexperten seit langem uneins. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, befürwortet die Zufütterung in den Wintermonaten. Denn der Lebensraum unserer Vögel ist vor allem durch die intensive Landwirtschaft stark eingeschränkt. Dann wird die Futtersuche im Winter noch härter. Aline Förster, Vogelschützerin beim Naturschutzbund Münsterland, betont, dass die angebotenen Futtermischungen nicht mit der Vielfalt eines in der Natur gedeckten Tisches zu vergleichen sei. Jedoch den heimischen Vögeln über die kalten und regional schneereichen Monate hinweg helfe.
Wenn ich Vogelfutterung mache, ist es eben wichtig, dass man das regelmäßig macht, weil die Vögel sich an die Fütterung gewöhnen. Und wenn man es dann zum Frühling hin wieder einstellen möchte, sollte man das auch nach und nach und nicht ganz abrupt einstellen.
Ob Bau- oder Supermärkte, Discounter oder Gartencenter, alle haben derzeit ein breites Angebot an Vogelfutter.
Man muss genau hinschauen.
Denn auf die Mischung kommt es an. Es lohne sich nicht schnell zum preisgünstigsten zu greifen, sondern die Vogelfreunde sollten zuerst die Futterzusammensetzung auf der Packung studieren. Je nach Beschaffenheit der Schnäbel unterscheiden die Ornithologen zwischen Körner- und Weichfutterfressern. Die Meisen mit ihren kräftigen Schnäbeln lieben Sonnenblumenkörner, Rotkehlchen zum Beispiel bevorzugen Haferflocken, Rosinen und kleingehackte Nüsse. Aline Förster begutachtet eine Streufuttermischung aus dem Sortiment eines Gartencenters.
Hier sind noch Hirse oder Hanfsaaten mit drin. Das bietet dann den Finken oder Gimpel oder eben auch den Zeisigen eine gute Nahrungsgrundlage über den Winter.
Vogelliebhaber, die es besonders gut meinen und ein paar Euro drauflegen, kaufen Mischungen mit Mehlwürmern und anderen getrockneten Insekten. Jeder kann es jedoch auch mal selbst versuchen, eine eigene qualitative Mischung herzustellen. Das selbstgemischte Futter hat auch den Vorteil, zum Beispiel frei von allergieauslösenden Ambrosiasamen zu sein, die durchaus den Fertigmischungen beigesetzt sein können.
Man findet dazu auf den Packungen meistens einen Sticker Ambrosia getestet. Das ist, denke ich, wichtig.
Voraussetzung für die Fütterung sind entweder feststehende Vogelhäuser oder freihängende Futterspender. Letztere eignen sich besonders für den Balkon. Auch aus hygienischen Gründen raten die Experten zu hängenden Futterstellen, denn hier könnten die Vögel nicht im Futter herumlaufen, es beschmutzen und möglicherweise Krankheitserreger verbreiten. Dass Futter beim Spektakel rund ums Vogelhaus auch auf den Boden fällt, ist nicht zu vermeiden. Vogelfreund Dieter Beefs.
Das ist dann natürlich für die anderen Vögel, die jetzt nicht unbedingt so gerne ins Vogelhäuschen gehen, wie Buchfinken, Rotkehlchen, die picken das dann vom Boden auf.
Aber das kann auch Mäuse oder schlimmstenfalls Ratten anlocken. Dieter Beefs kennt das Problem.
Da hatten wir mehrere Mäuse, die haben sich dann da gütlich getan. Ich habe das dann geändert, insofern, als ich jetzt mein Vogelhäuschen auf ein Metallrohr gestellt habe. Und da können die Mäuse jetzt nicht mehr dran hochklettern.
Ein wirkungsvoller Tipp.
Der Verbrauchertipp von Claudia Ulrich-Schivon war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Silvia Engels erwartet Sie nach den Nachrichten zu den Informationen am Mittag. Und es geht dann um die Bund-Länder-Konferenz zur Infektionslage, unter anderem im Interview mit dem Statistiker Gerd Antes.